Ich möchte uns heute Morgen eine Bibelstelle lesen, die sehr bekannt ist. Ich möchte jetzt nicht das Kapitel Vers für Vers betrachten, aber spielt eine große Rolle bei unserem Thema. Und zwar, ich möchte vom 2. Thessalonicher Brief das ganze Kapitel lesen. Thessalonich war ja eine dieser Gemeinden, die entstanden ist durch den Dienst von Paulus. Und er sagt ja im 1. Thessalonicher Brief, was es für Leute waren. Es waren Leute, die wirklich Gott gedient haben. Er sagt, Es war wirklich vorbildlich, was hier geschah ist, wie sie sich von den Götzen zu Gott bekehrt hatten, um Gott zu dienen, und da steht im Griechischen als Sklave zu dienen, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das heißt, war eine Gemeinde, die war glasklar von der Hingabe her, die war absolut sauber bekehrt und sie hatte Naherwartung. Sie hat geglaubt, dass der Herr Jesus kommt. Das heißt, da war eine Gemeinde, die wirklich Erwartung hatte. Und jetzt muss natürlich der Paulus in den Wirren der damaligen Zeit muss er hier etwas korrigieren. Und da möchte ich einfach einsetzen. Er sagt hier, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Da steht eigentlich wörtlich, unser Hinaufversammeln zu ihm. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis oder Sinn erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt, sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott, und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit es geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückkehrt, erst aus dem Weg sein. Hier ein kurzer Einschub. Da steht im griechischen Wort, das heißt, es wird benutzt für Geburt. Also man kann die Stelle genau gleich, das ist 50-50, man kann die Stelle genau gleich übersetzen, indem man zum Beispiel sagt, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, zuerst aus der Mitte, nämlich von dem, was vorher steht, der Gesetzlosigkeit herausgeboren werden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber weiter im Text. Und dann wird der Gesetzlose, der Antichrist, geoffenbart werden, denn der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hättet gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch vom Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Wir werden nachher ein paar Mal auf das Kapitel zurückkommen. Mir geht es heute um was völlig anderes. Und zwar, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, auch endzeitlich, auch seelsorgerlich. Wir haben heute das Grundproblem, dass man aufgrund von bestimmten Schulen, aufgrund von bestimmter Lehraussage, und diese Schule und diese Lehraussage, die waren so massiv, dass sie im Laufe der letzten Jahre den gesamten evangelikalen Raum überschwemmt haben. Da kommt ganz viel aus der theologischen Schule in Dallas in Amerika. Und das ist eine Schule, die praktisch sagt, du wirst, bevor der Herr Jesus wiederkommt, mit dem antichristlichen Reich und mit dem Antichristen selber nichts zu tun haben, sondern du bist weg, bevor der kommt. Das hat sich in den Köpfen so festgesetzt. Der erste, der das brachial, wirklich brachial propagiert hat, war Hall Lindsey mit Alter Planet Erde. Und dann kam mir die ganze Schrift, ich habe daheim, ich weiß nicht wie viele Bücher, ich zähle sie nicht über Endzeit, aber von denen Büchern sind 90% diese Richtung. Das heißt, es hat sich festgesetzt in der evangelikalen Welt. Nun habe ich vor Jahren begonnen, die Bibel so zu lesen, was wirklich da steht. Ich habe es einfach weggelassen, was man mir beigebracht hat. Ich habe das nicht mehr beachtet, sondern habe nur gelesen, was wirklich geschrieben steht. Und dann hatte ich einen Schock nach dem anderen. Und einer dieser Schocks ist hier diese Stelle. Da steht nämlich was ganz Einfaches. Ihr müsst einfach das ganz sachlich, ohne Theologie, ohne Lehre, ohne irgendwas, was man uns beigebracht hat. Was sagt die Bibel? Sie sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Da steht Parousie. Das ist das, was wir unter der wirklichen Wiederkunft Jesu Christi verstehen. Das ist vom Griechischen her eindeutig. Und unsere Vereinigung mit ihm, da steht Episynagoge, unseres Hinaufversammels zu ihm. Das heißt, wenn wir Gläubige zu Jesus gehen, der sagt, jetzt lasst euch nicht so schnell im Verständnis oder Sinn, da steht Nous, das heißt beides, oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Er sagt, jetzt letztendlich, es geht um die Entrückung, es geht um die Wiederkunft Jesu, es geht um den Herr Jesus. Und jetzt sagt er, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Er sagt also, wenn man das falsch darstellt, ist es eine Form der Verführung, ist jetzt gefährlich. Und jetzt sagt er, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der dann letztendlich sich in den Tempel setzt, und da steht nicht der Tempel in Jerusalem, Entschuldigung, der Paulus benutzt das Wort Naos nur für den Leib Christi, nie für einen Steintempel. Und hier hast du in Vers 4 Naos. Also sagt die Bibel was ganz Einfaches. Und das ist das, warum ich heute ein Thema aufgreifen will, das man normalerweise nur in Bibelstunden, in Bibelserien für letztendlich Endzeitfragen oder wo wir die Offenbarung durchgenommen haben, durchnimmt, das aber eine riesige Rolle spielt. Und zwar, ich sage jetzt ganz einfach, die Bibel lehrt sachlich, nüchtern, einfach, dass bevor die Wiederkunft Jesu passieren kann, wir den Antichristen sehen. Ich weiß, dass das allgemein anders gelehrt wird. Und dann kommt ja immer die Stelle, sagt, er muss zuerst aus der Mitte sein, sagt man die Gemeinde oder der Heilige Geist. Das stimmt aber nicht. Wenn ich den zuerst sehen muss und der sich erst offenbaren kann, wenn das, was hindert, aus der Mitte ist, dann kann es nicht das Gleiche sein. Also da langt kindliche Logik. Ich habe volles Verständnis für die Lehren, aber ich möchte einfach hier eine Warnung aussprechen. Es ist ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel sage, es kommt ein Mann wie der Hitler, ein Verführer, ein Antichrist, etwas Furchtbares über diese Erde und du hast nichts mit dem zu tun. Das sei wunderbar, dann kann ich 100 solcher theoretischer Bücher lesen und kann drin schwelgen, was jetzt endzeitlich passiert. Wenn ich aber weiß, dass ich mit dem in Berührung komme, dann lass es mal offen, wie weit? Ich weiß nicht, wann die Entrückung ist. Nicht wie weit, das kann ich nicht sagen, aber die Bibel sagt ganz klar, ihr werdet mit dem in Berührung kommen. Ihr werdet den sehen, bevor die Wiederkunft unser Hinaufversammeln zu ihm ist, werdet ihr diesen Antichristen sehen. Das ist doch von letzter Bedeutung, dass ich mich da vorbereite. Ich bin dann 100-mal besser vorbereitet. Jetzt kann man natürlich sagen, nein, die Entrückung wird blitzartig geschehen, völlig überraschend, unvorbereitet. Entschuldigung, wenn ich oder du heute sterben, dann ist unsere Entrückung blitzschnell vorbereitet, das Wiederkommen Jesu, wir werden dem Herrn begegnen im Bruchteil einer Sekunde. Also von daher braucht er gar keine Angst, aber die Bereitschaft, alle Zeit bereit zu sein, wird von der Lehre nicht angetastet. Aber etwas ist klar, ich sage es einmal ganz einfach, da kann ein Kind nicht irren, gib dem Bibeltext einmal 10, 12, 13-jährige Kind, drück ihm es in die Hand und lass es lesen. Und du wirst sehen, er wird sagen, also ihr müsst ihn sehen. Und darum will ich heute Morgen das Thema Antichrist behandeln. Wir haben ja eine antichristliche Welt, die so antichristlich ist, dass mir die Luft wegbleibt. Ich habe mich 1974 bekehrt. Wenn ich sehe, was seit 1974 bis heute passiert ist, an antichristlichem, da bin ich völlig geschockt. Wisst ihr, was antichristlich heißt? Anti, wir haben das im Deutschen falsch interpretiert. Anti heißt nicht dagegen. Anti heißt ein Telefon. Antitypus zum Beispiel heißt im Griechischen anstelle des Bildes. Und Antichrist heißt anstelle von Christus, anstelle des Messias. Das heißt Fälschung. Wir werden nachher sehen, dass es hier eine dreifache Ebene gibt. Es gibt die direkte Ebene, es gibt die Ebene der Vorläufer und es gibt die Ebene, wo der Geist des Antichristen zwischen diesen zwei oder von diesen zwei beginnend oder die ineinander fließen lässt, wo der Geist des Antichristen wirkt. Ich bin überzeugt, dass wir heute in der Phase sind, wo der Geist des Antichristen das Kommen des Antichristen vorbereitet. Als wenn ich 100% überzeugt wäre, dass mich das gar nichts angeht, dann hätte ich das Thema vielleicht nicht einmal aufgegriffen. Aber ich bin überzeugt, dass wir uns dem nicht entziehen können. Also müssen wir vorbereitet sein. Wisst ihr, und ich sage es jetzt einmal ganz einfach, die alte Regel des Blaise Pascal. Wenn man hier ein bisschen mehr vorsichtig ist und den Bibeltext 100% so, wie er geschrieben steht, einfach stehen lässt und es glaubt und sich vorbereitet und es ist wieder erwartet, dann doch vorher die Wiederkunft des Herrn, soll es mir recht sein. Aber es wäre mir gar nicht recht, wenn ich das nicht wüsste, dass ich hier vorbereitet sein muss. Und wenn ich dann unvorbereitet wäre, das wäre mir sehr unangenehm. Also möchten wir das angucken. 2. Korinther 11 sagt die Bibel uns ja eindeutig, Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Ist euch was aufgefallen? Da steht das gleiche Wort, da steht Nous, Gesinnung. Es geht um, nochmal, damit man es richtig versteht, bei allen diesen Lehren geht es um meine Haltung, um mein Inneres, wie ich zum Herr Jesus stehe, wie ich zum Reich Gottes stehe, wie ich zu den Gläubigen stehe, wie ich letztendlich meinen Weg gehe. Es geht hier um Praxis, es geht hier um Seelsorge, es geht nicht um irgendwelche Theorien. Und hier sagt er, es kann nämlich passieren, dass die Einfalt gegenüber Christus kaputt geht. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben. Also es gibt die Möglichkeit, anderer Jesus, anderer Geist, anderes Evangelium. Jetzt haben wir uns ja angewöhnt, dass wir immer sagen, das sind die anderen. Sage ich auch. Aber wir müssen einfach nüchtern sehen, wir müssen zurück zum einfachen Bibeltext, wir müssen weggehen von den hochgestochenen, wunderbaren Lehren, die vielleicht wunderschön sind, die unserem Fleisch gefallen, aber vielleicht gar nicht stimmen. Und aus dem Grund möchte ich einfach den Antichristen ansehen. Und zwar nicht spekulativ, sondern ganz nüchtern sachlich sagen, was sagt denn die Bibel relativ eindeutig über diese Person? Wenn ich eventuell vor der Entrückung, es sei denn, ich starbe vorher, den noch sehen könnte. Und da steht bei dem Wort, das Wort, das geoffenbart wird, das kommt von Apokalypsis, das heißt, er wird wirklich hervorbrechen. Und zwar überraschend. Wenn er nur erscheinen würde, wie jetzt ein Politiker auf der Weltbühne, dann würde Phanerōō stehen. Das ist ein Wort, wo einfach erscheinen bedeutet. Aber wenn Apokalypsis, dieses Wort benutzt wird vor der Offenbarung oder dass er geoffenbart wird, dann bricht es hervor. Es ist wie wenn man einen Vorhang wegreißt. Das heißt Überraschung. Daniel 9, 25. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, da steht Maschiach, der Messias. Dem Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen, Straßen und Gräben werden gebaut und so weiter und so weiter. Dann wird der Gesalbte ausgerottet werden. Das heißt, wir haben hier eine Zentralprophetie, diese 70 Danielsche Jahrwoche, die Israel betreffen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt bei den Verheißungen Gottes ein ganzes Konglomerat, das heißt eine Sammlung und eine ineinandergehende Szene von Einzelverheißungen, die das gesamte Bild der Erlösung gestalten. Da gehört zum Beispiel dazu Römer 9,4. Wenn man das nicht versteht, dann geht man schon in die Irre. In Römer 9,4 steht eindeutig, dass ursprünglich alles für Israel war. Und die Lehre, die Substitutionstheologie, dass die Gemeinde Israel übernommen hat, ist eine Irrlehre. Das stimmt einfach nicht. Sondern die Bibel unterscheidet ganz deutlich zwischen Israel, deren Verheißungen und der Verheißung der Gemeinde. Sie sagt ganz klar, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, dann wendet sich Gott wieder dem Überrest Israels zu und die bekehrt sich an einem Tag. Israel hat wohl noch eine Verheißung. Israel hatte ursprünglich alles, aber sie hat, das werden wir nachher sehen, genau wenn es um das Antichristliche geht, sie hat alle ihre Berufungen verworfen. Und heute ist so, wenn heute ein Jude sich bekehrt, ist er kein Jude-Christ, sondern ist ein Gläubiger der Gemeinde Jesu. Und heute gibt es nur die Heilskörperschaft des Leibes des Christus. Es gibt aber keine zwei Wege, wie es teilweise in Israel bei Missionswerken gelehrt wird, dass jeder Jude, wo er Alja begeht, also zurückgehend nach Israel gerettet ist, der fährt in die Hölle, wenn er sich nicht bekehrt. Das muss klar sein. Man kann in diesem Äon, in diesem Zeitalter, in dieser Gnadezeit nur gerettet werden, wenn man Wiedergeburt erlebt und der Herr Jesus meine Sünde vergibt. Das muss klar sein. Aber Israel hat eine Verheißung. Wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, wenn der Geist Gottes hinweggenommen wird, gießt ihn Gott nochmals laut Jesaja 32 aus. Und zwar nur über den Überrest Israels. Die Bibel lehrt uns ganz klar im Sacharja, dass zwei Drittel sterben werden, ein Drittel überbleibt. Und über das übrige gebliebene Drittel gießt der Geist aus, die bekehren sich an einem Tag. Und zwar, wenn der Herr Jesus wiederkommt auf der Ölberg. Es wird gewaltig sein. Das heißt, hier ist ein Teil, wo die Bibel sagt, der Messias für Israel. Er hat mit Israel zu tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das ist sogar der entscheidende Punkt. Johannes 5, 43, eine Zentralstelle über den Antichristen. Wenn ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das heißt, Israel wird die Fälschung annehmen. Israel wird den Antichrist annehmen. Darum muss auch zwei Drittel sterben in den Gerichten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind absolute Freunde des auserwählten Volkes und Israel. Aber wir wissen trotzdem, dass wir vorsichtig sein müssen, weil zwei Drittel am Antichristen auf der Leim gehen werden und die werden sterben. Und hier haben wir etwas, die Bibel sagt ganz klar, er ist der Gegenspieler. Würde Israel jemand annehmen, der kein Jude ist? Nie im Leben. Das heißt, der Antichrist ist ein Jude. Ist ohne Frage. Der Obama, sagt man heute, ist das der Antichrist? Da muss ich lachen. Entschuldigung. Ausgeschlossen. Er muss ein Jude sein. Und zwar ein richtiger. Hitler war ja ein Vorläufer, war ein Halbjude oder ein Viertelsjude von der Familie her. Und was auch wichtig ist, es geht hier um das irdische Reich. In der Apostelgeschichte, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern diskutiert, sagte sie, kommst du dann wieder, um das Reich für Israel aufzurichten? Das heißt, der Messias ist immer zentriert auf das irdische Reich, auf die irdische Verheißung. Beim Messias geht es um das tausendjährige Reich, um die Herrschaft auf der Erde für Israel. Der Rest haben sie verworfen, aber den Teil kriegen sie, und zwar der Überrest. Das muss man wissen, von der Teilung des Wortes her, sonst gehen wir in die Irre. 1. Johannes 2, 22. Was hat es mit dem Antichristen, mit dieser Fälschung, der sich für Christus erklärt und es gar nicht ist? Was hat es mit dem zu tun? Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 2. Johannes 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Das heißt, der Antichrist hat immer ein Merkmal, er tastet die Stellung Jesu an. Wir müssen nochmal feststellen, dass der Herr Jesus vor Grundlegung der Welt, ich behaupte jetzt einmal etwas, bevor es überhaupt selbst Ewigkeiten gab, wo ein Zustand war, der vollkommen ohne jede nur ein Sein war, dass er präexistent beim Vater im Himmel war und dass er letztendlich Gott geoffenbart im Fleisch ist. Er hatte die gleiche Natur wie Gott der Vater, nämlich göttliche Natur. Es war gleich. Wenn Menschen ein Kind haben, ist das, was geboren wird, ein Kind. Ist keine Frage. Und Gott hat nur einen Monogenes, einen aus sich herausgeboren, nämlich der Sohn. Und dieser präexistente Sohn wird Mensch. Er kommt ins Fleisch, er wird ein richtiger Mensch. Wir haben ja oft genug studiert in der Bibelstunde, was es heißt, warum der Herr Jesus Fleisch und Blut einnehmen musste, warum Blut vergossen werden musste, um das mosaische Gesetz zu erfüllen. Wenn der Herr Jesus nicht ins Fleisch gekommen ist, sind wir alle verloren. Weil nämlich dann das mosaische Gesetz, die Erlösung nicht geschehen wäre. Es musste eine Person sein, die den Wert hatte, für die ganze Menschheit das Sühnopfer zu bringen und die gleichzeitig wirkliches Blut vergoss, das sündlos war, nämlich nur dann ist das mosaische Gesetz erfüllt. 2. Mose 21 sagt, du musst Gleiches mit Gleichem wiederbringen, das mosaische Gesetz. Adam hat Leben zerstört, also musste unverdorbenes Blut, das Leben ja enthält, laut 3. Mose 17, musste gebracht werden. Also von daher haben wir eine ganz klare Aussage. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen, ist der Antichrist. Das heißt, der Antichrist wird die Stellung der Person Jesu, er wird die Person Jesu antasten. Und ich denke, da haben wir einen ganz, ganz bösen Punkt. Offenbarung 13 und 12 sind zwei große Kapitel, wo letztendlich der Antichrist auch dargestellt wird. Ich möchte das jetzt nicht in der Tiefe ausführen, sondern möchte nur Stichpunkte herausarbeiten, um zu sehen, wo wir dann nachher später aufpassen müssen. Und zwar, es heißt hier, dass letztendlich der Teufel hinter dem allem steckt. Das sieht man in Offenbarung 12, ich werde nachher geschwind zurückgehen drauf. Und in Offenbarung 13 heißt es, ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und zwar das Tier gleicht einem Panther, einem Bären, einem Löwenrachen. Wer denkt da nicht an Daniel 2 und Daniel 7? Das heißt, er sagt hier, aus einem Reich, aus dem Meer, aus dem Völkermeer, steigt dieses antichristliche Reich heraus und einer dieser Köpfe ist der Antichrist, ist dieser falsche Herrscher. Das heißt, alle politische Konstellationen gehen heute davon aus, dass wir einen Einheitsstaat bekommen. Ihr müsst mal gucken, was wir Deutsche zum Beispiel noch dürfen, seit es Europa gibt, ist relativ minimal. Sage ich jetzt einmal vorsichtig. Gell? Und manche Politiker wehren sich ja dagegen, da bin ich dankbar dafür, sich das noch etwas verzögert. Aber wir werden genauso wie der Rest der Welt vollständig im antichristlichen Weltstaat aufgehen. Zumindest wir in Europa, weil das Weib vom Tier war die Europa, das muss uns klar sein. Wir hier schon, ob dann die Konstellationen so sind, dass das antichristliche Reich andere gegenübersteht, die sich bekämpfen, das ist ja mal Thema für Daniel. Aber hier siehst du etwas. Und zwar dieses antichristliche Reich wird den Antichristen hervorbringen. Er wird zuerst Israel betreffen, aber im Prinzip wird er die ganze Welt ergreifen und wird die ganze Welt packen. Und er wird einen falschen Propheten haben und dieser falsche Prophet, von dem wird etwas gesagt. Vers 13 und 14 von Offenbarung 13. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Also es, das zweite Tier aus der Erde, Eres, das Wort für Israel, Eres Israel aus der Erde. Und er verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und er sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, der Antichrist, ein Bild machen sollen. Da wird ja beschrieben, wie die Zahl 666 kommt und das alles. Das heißt zu Deutsch, da wird etwas geschehen. Es wird eine Verführung ungeahnten Ausmaßes geschehen, um dem Antichrist alles zuzuführen. Und dieses Ausmaß der Verführung, wenn wir ihn wirklich sehen, wie Thessalonicher 2 sagt, dann müssen wir damit rechnen, dass wir in diese Verführungen hineinkommen. Und dann ist es absolut wichtig, dass wir geistlich und richtig reagieren, nämlich so, wie es gottgemäß ist. Und da ist etwas ganz Furchtbares, das hat mich immer erschüttert bis aufs Blut. Offenbarung 12 beschreibt etwas. Sie sagt hier, Vers 3, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatten 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Wieder Daniel 2, Daniel 7, dieses letzte römische Weltreich. Und jetzt erklärt er etwas und sagt, sein Schwanz, nämlich der Schwanz des Drachen, zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und da haben wir jetzt etwas, wenn man jetzt Jesaja 9,14 aufschlägt, die Schrift mit der Schrift auslegt, nicht rumspekuliert, sondern einfach guckt, was sagt die Schrift zu diesen Bildern. Und die Bilder der Offenbarung sind fast alle, ich kenne kein Bild, das nicht im Alten Testament sichtbar wäre. Dort heißt es, der Älteste und Angesehene ist das Haupt, nämlich das falsche Haupt, der Antichrist. Und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Das heißt, der Schwanz des Drachen ist der falsche Prophet. Jetzt hast du hier etwas, das würde bedeuten, dass der falsche Prophet, der Schwanz des Drachen, in dieser Endzeit, bevor der Antichrist alles, bevor ihm alles zufällt, und das ist die Phase, wo ich denke, dass wir noch da sein werden, dass auf jeden Fall in der Phase er auf jeden Fall Folgendes tun wird. Er wird nämlich ein Drittel der Sterne vom Himmel reißen. Laut Offenbarung 1 sind die Sterne die Verantwortlichen, die Boten der Gemeinde. Er wird ein Drittel der verantwortlichen Leute im Reich Gottes, wird er aus ihrer himmlischen Stellung herauswerfen. Er wird sie zum Abfall verführen. Er wird sie zu Fall bringen. Das ist eine katastrophale Aussage für uns Gläubige. Wenn wir hier zum Beispiel sagen, trifft uns nicht, spielt überhaupt keine Rolle, es ist letztendlich alles harmlos. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kann ich mich nochmal sagen, die Entrückung kann sein bei Offenbarung 4 am Anfang, sie kann sein bei Offenbarung 11 oder sie kann sein am Schluss. Ich sage es mal ganz hart, alle diese Theorien, ich habe die alle untersucht. Ich würde heute nicht wagen, hinzustehen, die Hand zum Schwur zu heben. Ich habe es ja früher gemacht bei Offenbarung 11. Heute die Hand zum Schwur zu heben und sage, dort ist sie garantiert. Warten wir es ab, es gibt die 7 Donnergerichte, die überhaupt niemand weiß. Es gibt bestimmte Unbekannte, die niemand weiß, bei aller Wertschätzung derer großen Brüder, die anders gelehrt haben. Aber es tut mir leid, ich kann die Bibel nicht einfach so festlegen, sondern wir müssen das offen lassen. Aber eins ist sicher, wir werden der Antichrist sehen, sagt die Bibel. Und die Bibel sagt, der falsche Prophet wird ein Drittel der Verantwortlichen aus ihrer Stellung reißen. Und das ist etwas, wo wir das Grausen der Rücke runterjagt. Epheser 2, 1 bis 3. Wisst ihr, jetzt kommen die Gläubigen und sagen, oh, wenn du das lehrst, dann wird Folgendes sein, dann verlieren die Gläubigen ihre feste Haltung, ihre Freudigkeit, den Herrn zu erwarten. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, wenn das nicht stimmt und sie unvorbereitet in das reinmarschieren, dann ist mir das völlig egal, sondern ich will, dass sie vorbereitet sind. Und wenn ich mich hier täuschen würde, und es ist trotzdem alles vorher, dann soll es doch uns recht sein, dann sind wir eben vorbereitet entrückt. Aber ich kann diese Texte nicht ignorieren. Ich bin heute tief überzeugt, wir gehen da rein. Wie weit? Das ist schon eine Sache. Wir gehen rein. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu unserer Theorie. Wir sind ganz gewöhnlich billige Ableger von Amerika. Ist euch das klar? Alles, was in Amerika kommt, kommt ein halbes Jahr später zu uns oder dreiviertel oder zwei oder drei Jahre. Wisst ihr, und ich sage es einmal vorsichtig. Wir haben das amerikanische Wohlstandschristentum inzwischen geerbt, vor allem über charismatische Schienen, die ja überall eindringen wie eine Seuche. Aber jetzt geht doch mal hin wegen der großen Trübsal. Geht nach Nordkorea, geht in Sudan und fragt mal die Gläubigen, ist große Trübsal? Wisst ihr, was die euch sagen? Ja! Wir haben doch bloß hier unser leppriges Wohlstandschristentum. Wir haben doch, ich sage es mal, Eishard, wir sind noch die Welt, sondern wir sind nur ein Teil des Ganzen. Also von daher muss man sehr vorsichtig sein. Dazu die Bibel lehrt, dass praktisch die große Trübsal die gesamte Gemeindezeit ist. Für die letzten Jahre hat sie nur einen besonderen Ausdruck, die letzte der Tage. Kann man schön studieren, wenn man den Daniel einmal ganz ruhig liest. Aber mir ist jetzt ganz wichtig, dieser Geist, der hier das vorbereitet, der hat, beziehungsweise die Vorläufer, die haben bestimmte Merkmale, das steht alles im 1. Johannesbrief. Im 1. Johannes 2, Vers 18 sagt die Bibel etwas und ich denke, das muss man begreifen. Kinder, es ist die letzte Stunde. Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Er sagt schon die letzte Stunde. Viele Antichristen. Jetzt könnt ihr durch die Geschichte gehen. Für mich war die letzte Generalprobe der Hitler. Er war noch nicht der richtige Antichrist. Das war klar. Das haben die klarstehenden Brüder auch erkannt. Und zwar, er hatte ein paar Merkmale, die nicht gepasst haben. Er war kein Volljude und der Antichrist muss ein Volljude sein. Er war nur ein Halb- oder ein Viertelsjude. Er hatte einen falschen Prophet, der Goebbels. Er hatte kein sprechendes Bild, sondern ein redender Apparat, der Volksempfänger, obwohl der Fernseher damals auch schon aufkam. Er hatte ein Mahlzeichen am Kopf und am Arm, aber nicht auf der Haut, sondern auf der Kappe und auf dem Arm. Nämlich das Zeichen SASS, dort hattest du das. Du hattest fast alles. Er hat genau wie der Antichrist zwei Perioden geherrscht, nicht mal zweimal dreieinhalb Jahre, sondern zweimal 6 Jahre, 12 Jahre. Er wollte das 1000-jährige Reich aufrichten, wie der Antichrist. Er hatte alle Merkmale. Man muss das einmal studieren, da graut es einem. Ich habe gerade daheim in der Mache eine Fremdbiografie vom Hitler, so ein Wälzer. Das ist interessant, was da alles dahinter steckt. Kaum fassbar. War genauso unter okkultem Einfluss, wie hier der Antichrist sein wird, unter dämonischer Besessenheit. Also sagt die Bibel, es werden viele Antichristen kommen. Das heißt, du wirst immer wieder in der Epoche der Menschheit wirst du Antichristen antreffen. Nur, der allerletzte, um den geht es mir jetzt, ob das jetzt der schon ist oder dazwischen nochmal einer kommt, das weiß ich nicht. Aber wir sind schon ganz schön weit. 1. Johannes 4, 3, ganz wichtiger Punkt. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Und sie sagt praktisch, der Geist des Antichristen hat die ganzen Vorläufer vorbereitet. Er hat die praktisch erzeugt. Ein Nero, ein Napoleon, letztendlich, könntest du weitermachen, Hitler, der hat die alle erzeugt. Aber etwas ist ganz wichtig. Er sagt, dieser Geist ist die ganze Zeit da. Und dieser ganze Geist, den wird auch der falsche Prophet benutzen, um zu verführen. Von daher sage ich jetzt einmal ganz was Eindeutiges. Wenn Geisteswirkungen sind, und ich schätze das Wirken des Heiligen Geistes, aber wenn Geisteswirkungen übernatürlich sind, dann müssen wir besonders aufpassen. Besonders in der Endzeit, weil wir nicht wissen, ob es nicht der Geist des Antichristes ist. Ich habe dir vorher gelesen, dass er Zeichen, Wunder und Kräfte tun wird. Das ist ein Dreiklang von Worten. Terra dynamis semaion. Und diese drei Worte im Griechischen sind genau die gleichen Worte, die als Verführung gebracht werden, die der Antichrist als Verführung bringt. sind die drei gleichen Worte aus Hebräer 2, 3 und 4 für die Zeichen der Apostel, für die echten Geisteskräfte. Das heißt, die Bibel sagt, da werden Dinge, die vollkommen echt aussehen, die man aus der Bibel kennt, werden als Fälschung am Schluss erscheinen. Merkt ihr was? Das ist gar nicht so ohne. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten oder Bevollmächtigten, gegen die Weltbeherrscher, sprich die Kosmokratoren der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist der Geist des Antichristen. Das ist 2. Thessalonicher 2, 9, was uns dort beschrieben wird. Lukas 23, 44 sagt, in der sechsten Stunde kam die Finsternis über das Kreuz. 6 ist die Zahl des gefallenen Menschen. Am 6. Tag wurde der Mensch erschaffen. Die okkulten Leute, die teilweise durch Engel erzeugt wurden, hatten 6 Finger, 6 Zehen. Da ist alles 6. Und die Zahl des Antichristen ist, wie wir vorher gelesen haben, 666. Da gibt es jetzt natürlich 1000 Auslegungen. Wenn ich das Wort, das in der Papstkrone drin steht, Vicarius Filii, lateinisch packt, dann habe ich auch 666. Je nachdem, wenn ich die Ökumene mit Artikel im Griechischen schreibe, habe ich auch 666. Da gibt es 100.000 Versuche. Ich glaube, dass die alle falsch sind. Sondern 666 ist ganz einfach die Vollzahl der Finsternis. Das ist das Höchste, was ein Mensch an absoluter Finsternis hervorbringen kann. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Am 8. Tag letztendlich wird das Kind beschnitten. Die Klasse Abia, als da Jesus angekündigt war, war in der 8. Klasse. In der Arche waren 8 Leute. Und der Name Jesus hat die Zahl 888. So wie der Herr Jesus die totale Neuschöpfung, das total Positive, die totale Rettung ist, so ist der Antichrist das total Negative, das total Dämonisierte, was ein Mensch hervorbringen kann. Was mich völlig geschockt hat, im Textus Receptus steht in der Offenbarung 13, Vers 18, steht keine Zahl. Die griechischen Buchstaben haben ja einen Zahlenwert. Und dort steht keine Zahl. Sondern dort steht letztendlich stehen 3 Buchstaben. CH, ich sage es im Deutschen, KS und S. Also da stehen 3 Buchstaben. Manche Kreise stellen ihre Namen nur mit 3 Buchstaben dar. Also ihr seht hier etwas, die Bibel gibt sogar 3 Buchstaben. Ob das nachher die Abkürzung oder das antichristliche Namen sind, weiß ich nicht. Aber es ist auffällig, dass hier keine Zahl steht, sondern dass hier 3 Buchstaben steht. Die Zahl ist 666, das hat also mit 6 zu tun, mit letztendlich, ja, wie soll ich es nennen, mit dem potenzierten Menschen. Und in 1. Könige 10, Vers 14 steht, die Menge des Goldes, die zur Salomos Zeit auf dem Höhepunkt war, war 666. Wenn man jetzt das so interpretieren darf, dann hat es wohl auch mit Hochfinanz, mit Geld, mit wirklicher Macht, die aus dem Geld herauskommt, zu tun. Offenbarung 19, 20 zeigt zum Beispiel ganz klar, es gibt ja andere Lehren, es gibt inzwischen Lehren, die sagen, der Antichrist ist ein Reich, ein Staat. Aber dass der Antichrist ein Mensch ist, sieht man aus Offenbarung 19, 20, als er nämlich mit dem falschen Prophet zusammen in den Feuersee geworfen wird. Das ist also genau ein Mensch. Das ist also ein Mensch, der mit Geld zu tun hat, das ist ein Mensch, der mit Sex zu tun hat, der das Menschsein auf den Höhepunkt bringt und der letztendlich für Israel zur Falle wird. Im Daniel 9, 26 heißt zum Beispiel auch, dass das Volk eines kommenden Fürsten, er hat sicher mit diesem römischen Weltreich zu tun. Wenn wir jetzt nochmal in unseren Anfangstext reingehen, einfach um diese Person noch ein bisschen zu klassifizieren, dann haben wir 2. Thessalonicher 2, Vers 3, etwas Hochinteressantes. Die Bibel sagt hier, er ist der Mensch der Sünde. Und sie sagt dann in Vers 8, er ist der Gesetzlose. Und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, ich glaube schon, dass der Text so anders gemeint ist mit der Mitte, aus der Gesetzlosigkeit wird als absolute Spitze der Gesetzlose hervorbrechen. Und jetzt frage ich euch immer ganz klar, ich werde das Jahr 58, ich bin nur ein junger Mann, sagen die Ärzte. Meine Kollegen sagen auch, das ist ein junger Mann. Im Vergleich zum Alter, von der Weisheit her. Aber in diesen 58 Jährchen habe ich genügend gesehen. Ich bin auch im Krieg sehr konservativ aufgewachsen. Ich habe gelernt, was Anstand ist. Ich bin streng evangelisch erzogen worden. Man hat mir noch der Frack verhauen, wenn ich nicht pariert habe. Also ich bin nur sehr streng aufgezogen worden. Und etwas ist klar, ich habe noch eingebläut bekommen, was ist gut und böse. Und mir hat man vor allem noch eingebläut, was ist Anstand. Wenn ich das jetzt alles vergegenwärtige, was man mir mal beigebracht hat, und jetzt mich einfach hinsetze und lese die Zeitung oder gucke mir Nachrichten. Ich habe zum Beispiel mir einmal 15 Zeitungen runtergeladen, die ich manchmal angucke, was da kommt in den Schlagzeilen. Da muss ich sagen, alles, was bei uns verboten war, ist heute in. Und was nicht, es ist ja jetzt nicht so, dass der Zeitgeist, dieser antichristliche Geist, der das Kommen des Antichristen vorbereitet, das nur getan hätte im Sinne von, dass er das bringt, dass die Leute es tun. Dann hätte ich gesagt, das gab es immer. Das gab es immer. Aber er tut was ganz anderes. Und das ist der Unterschied. Und das ist die Gesetzlosigkeit aus Matthäus 24, 12. Er bringt die Gesetzlosigkeit hervor und institutionalisiert sie. Das heißt, sie wird zur Institution. Sie wird gesetzlich geschützt, sie wird gesetzlich geregelt und das, was von der Bibel her richtig und normal ist, wird freiwillig. Das wird gesagt, das ist extrem, das sind die Fundamentalisten. Wobei zum Beispiel zwischen einem Gläubiger, der klar an die Bibel glaubt, und diesen fanatischen Fundamentalisten aus dem Islam oder diesen Dingen, ist ja ein riesiger Unterschied. Das sind Selbstmordattentäter, das sind Leute, die andere umbringen. Das wird ein Gläubiger nie tun. Der Gläubige tötet nur eines, sei Fleisch. Also nochmal, dass es klar ist, ein Gläubiger tötet nur eines, sei Fleisch, sonst gar nichts. Das heißt, hier ist was ganz anderes. Aber hier passiert das, was die Bibel sagt, es wird die Gesetzlichkeit hervorbrechen. Wisst ihr, was das heißt? Jetzt ist plötzlich alle Ordnung, aller Anstand, alles das, was Gott einmal gegeben hat, ist aus der Mitte getan. Merkt ihr was? 2. Thessalonicher 2, das ist hinweggetan, nicht die Gemeinde, sondern das ist hinweggetan. Und jetzt kann plötzlich etwas passieren. Jetzt kann die Gesetzlosigkeit den Gesetzlosen, nämlich der Antichrist, hervorbringen, der dann die ganze Welt in den Griff kriegt und der in der Anfangsphase zumindest für die Gläubigen sichtbar werden wird, der erkannt werden wird. 2. Thessalonicher 2 sagt ganz klar, er kommt vor der Wiederkunft, bevor der Tag des Christus kommt. Und sie sagt ganz klar, er bringt den Abfall. Und der Abfall in der Gemeinde ist gewaltig. Wisst ihr, und manche Gläubige haben einfach einen Fehler gemacht. Es gibt traditionelle Dinge in der Gemeinde, die wurden festgehalten, wie wenn es Evangelium war. Das ist nicht der Abfall. Wisst ihr? Wenn du mal guckst, ich habe es mal angeguckt, was zum Beispiel vor 50 Jahren kleidungsmäßig okay war, das kannst du heute nicht mehr bringen, weil das gibt es gar nicht teilweise mehr. Und wenn man jetzt sagt, dass das nicht mehr gibt und heute zum Beispiel wir Nylonkleidung und solche Sachen haben, das ist der Abfall, muss ich sagen, Entschuldigung, wenn das der Abfall ist, dann ist es relativ billig. Nee, der Abfall ist was anderes. Der Abfall geht das Herzstück. Der Abfall geht das Zentrale. Der Abfall geht an das vollkommene Opfer Jesus. Der geht an die Tatsache. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir aufpassen müssen vor dem antichristlichen Geist und eventuell vor dem Hervortreten des Antichristen. Jesus allein. Es muss klar sein. Das muss klarer sein als alles andere. Es gibt keinen Weg in den Himmel außer die Person Jesu Christi. Jeder Versuch, ob der christlich ist oder von anderen Religionen, jeder Versuch, in die Transzendenz vorzudringen, geht letztendlich immer gleich. Er geht in die Hölle, er geht in das Bereich und in den Machtbereich des Teufels. Aber der einzige Weg zum Herr Jesus ist, dass man wirklich wieder geboren wird zur lebendigen Hoffnung, dass man gewaschen wird im Blut des Lammes und dann durch ihn zum Vater Zugang hat. Hebräer 10, 19. Er hat diesen Weg eingeweiht und nur über diesen Weg kann man zu Gott kommen. Um das geht der Kampf in der Endzeit, weil der Antichrist wird alles das leugnen. Und jetzt, wenn ihr mal anguckt, seht ihr plötzlich, wie diese ganzen Zentralwerte des Evangeliums langsam angekratzt werden, auch in den Gemeinden. Ich kann doch keinen Dialog machen mit anderen Religionen. Ich kann nicht einmal mit christlichen Kreisen Dialoge vollführen, die zum Beispiel sagen, dass Jesus nicht Gott ist oder die zum Beispiel hier die Erlösung in Frage stellen, die zum Beispiel das vollkommene Opfer negieren. Kann ich doch nicht. Wisst ihr, mir ist es heute eher egal, ob wir in Endzeit fragen, ob wir in bestimmter anderer Stil fragen, ob wir da gleicher Meinung sind. Für mich ist zentral, ob das Zentrum stimmt. Das Zentrum, um das geht der Kampf. Und unser Kampf wird darum gehen, Jesus allein oder nicht Jesus allein. Ja, war das her? Da wird ein Kampf im Brenner ohne Ende. Das werden wir uns nicht vorstellen können, was hier letztendlich alles auf uns zukommt. Die Bibel sagt ganz klar, er widersetzt sich Gott und er setzt sich in den Tempel, er lässt sich als Gott verehren. Wenn wir jetzt alle darauf warten, dass erst ein Tempel in Jerusalem gebaut wird, wo ich nicht weiß, ob er gebaut wird, das wird sich zeigen. Und da setzt er sich rein. Da muss ich eiskalt sagen, Paulus sagt naus. Und ich glaube nun mal, dass die Bibel eine bestimmte Äquivalenz hat. Das heißt, der Gewichtung, dass sie eine gleiche Regel hat. Wenn der Paulus zum Beispiel als Regel ohne Ausnahme nie das Wort anders benutzt, immer wenn er naus sagt, meint er, der lebt des Christus. Dann haben wir hier etwas, das die Alten auch schon gelehrt haben. Ich habe auch mal geguckt, was zum Beispiel, wenn man mal guckt, was die Kirchenväter oder die apostolischen Väter, was die schon hier mit den Dingen gesagt hat, hochinteressant. Haben alle geglaubt, dass der Antichrist ein Jude ist. Wenn man das sieht, dann hat man hier etwas. Wenn jetzt hier jemand kommen würde, der Leib des Christus, der Naos Gottes, unterwandert. Ich mache mal ein Beispiel, dass es plastisch wird. Zum Beispiel, da steht jemand auf, obwohl er von Gott keine Berufung hat, obwohl es die Gabe in der Form gar nie gab, und sagt, so spricht der Herr. Und gibt eine Prophetie. Und dann geht jemand hin und betet aufgrund von dieser Aussage und sagt, wir danken dir, Herr. Er sagt nicht, wir danken dir, Herr Jesus, sondern er sagt bloß, wir danken dir, Herr. Er redet die Stimme, die hier angeblich geredet hat, an und betet sie an. Dann hast du genau das. Dann hast du jemanden, der sich in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt und hier die Anbetung, nämlich immer Jesus, stiehlt, die ihm von den Gläubigen zukommen sollte. Weißt du, man muss das etwas diffiziler sehen. Du hast also hier ein ganz raffiniertes, teuflisches, bösartiges Gebilde und da hast du etwas, wo dann auch die Bibel sagt, Vers 9, er schafft mit Kräften Zeichen und Wunder. Das ist wieder dieser Dreiklang. Das sind die drei Worte. Das heißt, er ahmt die apostolische Gabe nach. Ihr müsst mal die drei Worte untersuchen, werdet ihr sehen. Die tauchen da immer auf, wenn es zentral wird. Und er verführt natürlich Israel, Johannes 5, 43. Wir müssen Israel beobachten. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass in Israel langsam sich Sacharja 12, dass es zum Taumelkelch für alle Völker wird, zusammenbraut. Und wer Israel aus dem retten wird, das ist der Antichrist. Das muss ich klar sein. Wir dürfen nicht jubeln, wenn da die Rettung für Israel kommt. Es wird der Antichrist sein, der sie rettet. Um sie zu verführen. Und sie werden dann in den Endzeitkriegen, werden sie sterben. Zwei Drittel und nur ein Drittel bleibt übrig, der sich dann wirklich bekehrt. Matthäus 24, 4, wo der Herr Jesus vor der Endzeit warnt, sagt er ja, seht zu, dass euch niemand verführe. Wenn man uns nicht verführen könnte, wenn alles so harmlos wäre. Natürlich sind wir immer verführt worden, die Gläubigen. Das haben wir immer versucht. Aber in der Endzeit wird er versuchen, die Gläubigen zu verführen. Er wird aus dem Völkermeer kommen. Das heißt, wir müssen aufpassen, der Antichrist, Offenbarung 13,1, wird nicht aus Israel als Ort kommen. Er wird kein Jude aus dem Heiligen Land sein, sondern wird ein Jude sein aus dem Völkermeer. Das heißt, er kommt aus dem Völkermeer. Das ist keine Frage. Und im Psalm 10,3 steht etwas, das hat mich immer erschüttert, wenn ich es las in der stillen Zeit. Also ich mache jetzt einmal sowas wie beim Puzzle. Ich setze einfach die Mosaiksteine zusammen. Denn der Gesetzte oder der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Das heißt Gesetzlosigkeit und der Gesetzlose wird das Seelische verherrlichen. Er wird das Fleischliche verherrlichen. Er wird der Event verherrlichen. Er wird auch das Genussmäßige verherrlichen. Und von daher müssen wir aufpassen, wenn das kommt. Wisst ihr, es gibt immer zwei Extreme, dass man so asketisch lebt, dass man auch Dinge, die Gott für uns zur Freude geschaffen hat, verneint, das ist falsch. Aber oder man geht auf der anderen Seite so drüber, dass man dann wirklich Dinge an sich reißt, die man nicht darf. Dann hast du schon wieder der Geist des Antichristen. Und da dazwischen geht unser Weg. Je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr müssen wir aufpassen, dass wir diesem antichristlichen Geist und dem, was der Antichrist bringen wird, nicht auf den Leim gehen. Dass wir schön in der Mitte bleiben. Schön das, was geschrieben steht. Schön wissen, was ist normal. Schön wissen, was ist Sünde. Wisst ihr, da geht der Kampf drum. Die Bibel sagt in Hesekiel 21, Vers 30, was dich betrifft, du entweiter Gesetzloser, da ist der Antichrist. Du Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes. Das heißt, er wird zum Fürst Israels werden. Er wird aus dem Völkermeer hervorbrechen und wird Israel an sich reißen. So spricht Gott der Herr fort mit dem Kopfbund. Das war das Zeichen der Priesterwürde des Messias. Herunter mit der Krone. Die zwei gepaart, Kopfbund plus Krone, waren das Zeichen des Messias. So wird es nicht bleiben. Das Niedrige soll erhöht, das Hohe soll erniedrigt werden. Zunichte, 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 dreimal zunichte will ich sie machen. Auch dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich es geben. Dem, der kommt auf der Ölberg betritt und dann die Messiaswürde von Gott, dem Vater, bekommt, ist der Herr Jesus. Das heißt, hier siehst du den Kampf des Antichristen. Wir haben ja gesehen, wie sein Adjutant, der falsche Prophet, hier alles durcheinander bringt. Und die Bibel sagt ganz klar, Offenbarung 12,3, es wird letztlich der Schwanz des Drachen sei. Das ist eine Offenbarung von dämonischen Mächten, von satanischen Mächten. Und jetzt guckt ihr mal hin, zum Beispiel allein beim Kinderspieltrick. Wir haben vorher ja gelesen, die Kosmokratoren, die Weltbeherrscher, dass beim Kinderspielzeug, das heißt auf Englisch Masters of the Universe, dass dort die ganze okkulte Welt sich manifestiert und zum Normalen wird. Und das, was du heute siehst, ist über die Institutionen, wie die ganze Welt systematisch antichristliches, okkultes Gedankengut gewöhnt wird. Und du hast letztendlich hier kaum noch eine Normalität. Und wenn du dann dich wehrst, dann bist du der Dumme, dann bist du der Böse, dann bist du der Freche. Ich habe ja mal, wo wir sehr viel arbeiten mussten vom Geschäft, ist um ein Wellnesswochenende so ein Ding gekriegt. Da haben mich eigentlich am meisten interessiert, diese, sagen wir mal, Muskelgeräte, wo du dich austoben konntest, damit einer austobt. Aber da war etwas dabei, ich habe das nach 2 Minuten, ich habe es schon vorher gewusst und habe mich darum informiert, da war zum Beispiel Ayurveda, okkultes Geschnüffel mit Dämpfen und dann habe ich denen gesagt, ich will das nicht. Gell? Du musst gucken, wie die Leute reagieren, wenn du sagst, ich will das nicht. Die sind inzwischen so programmiert, dass du schon als Verrückter giltst, wenn du das nicht willst, da giltst du als Spinner. Wisst ihr, wir müssen aufpassen, wir müssen uns etwas vergegenwärtigen. Der Geist des Antichristen wird etwas tun. Er wird die Menschheit langsam daran gewöhnen, dass Böse nicht böse ist. Er wird sie langsam daran gewöhnen, dass Okkult nicht okkult ist. Er wird sie langsam daran gewöhnen, dass Jesus nicht allein der einzige Weg ist. Er wird sie langsam daran gewöhnen, dass das Evangelium nicht exklusiv ist. Es ist absolut exklusiv. Er wird langsam beginnen, diese Dinge in der Welt zu installieren. Das sehen wir heute. Und dann wird er langsam beginnen, die Menschheit Kräfte und Wunder zu gewinnen, die nicht biblisch sind. Und dann wird er weitermachen und wird die Gemeinde Jesu langsam infiltrieren, indem er denen das natürlich in raffinierter Form, in abgewandelter Form, in verführerischer Form beibringt. Wir sagen, da gilt unser Kampf, diesem Geist zu entfliehen. Was noch ganz wichtig ist, es war ja interessant, als Sadat damals war, der ja umgebracht wurde, und das war für mich interessant. Sadat ist ja abgeknipst worden. Ich habe das Bild daheim. Und zwar da hat er ja Hakenkreuzkrawatte. Es war gar keine Hakenkreuzkrawatte, aber es war ein ähnliches Zeichen. Ich habe aber gewusst, dass er das nicht ist, dass er nicht der Antichrist ist weil in, und auch nicht der falsche Prophet, weil in Jesaja 19,15 steht, und für Ägypten wird keine rettende Tat mehr übrig bleiben, die Haupt- oder Schwanzpalmzweig oder Binse ausrichten können. Das heißt, weder Haupt noch Schwanz kommt aus Ägypten. Das heißt, es wird kein Ägypter sein. Man braucht überhaupt nicht aufpassen bei Ägypten. Das ist passé. 1. Mose 49, Vers 17 zeigt was ganz Interessantes. Das ist ja eine prophetische Darstellung von Jakob, der ja nicht unbedingt der war. Er sagt über Dan, über sein Volk, also über diesen Volksstamm Dan, der immer der Letzte war im Aufbruch. Dann wird eine Schlange am Wege sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rücklings stürzt. Das heißt, dann wird der Stamm der Schlange sein, der Stamm des Antichristen. Und es ist auch doch auch typisch, dass diese Kräfte, die jetzt durch den antichristlichen Geist ausgelöst werden, dass die immer das Merkmal haben, dass die Leute rückwärts umstürzen. Er sagt hier, wenn ich die Schlange beiß, dann stürzt du rückwärts. Hier hast du dann. Und wenn ihr dann guckt, dann hat dem Richter der Götzendienst eingeführt. Dann hat das falsche Priestertum eingeführt. Dann hat alles eingeführt, was teuflisch ist. Drum ist auch dann letztendlich am Schluss in der Offenbarung nicht mehr, oder in der Schlussaufzählung der Offenbarung, nicht mehr unter den Stämmen genannt. Das heißt, du hast, ich sage mal ausdrücklich, ich will da jetzt keine Lehre draus machen, aber du hast wohl einen Jude aus dem Stamm Dan. Wobei, wer nützt mir das, wenn ich weiß, dass der Stamm Dan ist? Das nützt nicht viel, aber so stellt es wohl die Bibel dar. Dann haben wir natürlich etwas in Richter 9, Vers 15. Ich beginne schon ab Vers 8. Da haben wir die größte Darstellung Israels, seine gesamte Weges prophetisch und haben die größte schattenbildliche Darstellung des Antichristen. Wir wissen ja aus der Prophetie, aus dem Lukas 21, Vers 29 und folgende, dass der Feigenbaum Israel ist und wir wissen, dass die Bäume die Völker sind. Und die Bibel sagt, die Bäume schlagen aus. Das ist passiert nach dem Krieg, in dem das Commonwealth, der größte Staatenbund, den es damals gab, auseinandergebrochen ist. Dann ist der russische Staatenbund auseinandergebrochen. Dann sind die Staatenbünde in Serbien, dort Kroatien, sind auseinandergebrochen. Und was ich gar nicht gewusst habe, in Amerika gibt es auch schon die Bestrebung, bei den Kanadiern, mit den Franco-Kanadiern und ähnliches. Das heißt, in der Endzeit ist ein typisches Merkmal, dass die Bäume ausschlagen. Das heißt, diese Gebilde brechen zusammen. Und da sagt er, die Bäume gingen hin. Das heißt, die Völker als Ganzes, um einen König über sich zu salben. Salbe, der gesalbte Messias, da geht es um den Messias. Sie sprachen zum Ölbaum, sei unser König. Der Ölbaum ist Israel der Grundverheißung, Israel der Patriarche. Kann man nachvollziehen, wenn man die Stelle nachschlägt. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen und die Bäume zu beschirmen? Das heißt, soll ich die anderen Völker beschützen? Israel lehnt es ab. Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum. Das ist Israel mit der Landesverheißung. Komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit lassen und meine gute Frucht und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Israel hatte den Auftrag, für die Völker ein Säge zu sein, letztendlich das Instrument der Regierung Jesu zu sein. Auch das lehnt Israel ab. Zweite Verheißung abgelehnt. Dritte, da sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du und sei unser König. Der Weinstock, das Bild auf die Gotteskindschaft. Das ist endgültig geschehen in Apostelgeschichte 13, 46, wo letztendlich Paulus zu den Juden sagt, wenn ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, gehe ich zu den Heiden. Das ist auch der Beweis, die Stelle, dass ein Jude, wenn er sich nicht bekehrt, nicht gerettet ist. Israel verwirft auch die Kindschaft. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen alle Bäume, merkt ihr was? Alle Bäume, Regel ohne Ausnahme, zum Dornbusch. Donner, 1. Mose 3, 17, sind der Zeichen des Fluches. Da hat der Jesus eine Donnerkrone gehabt, weil er den Fluch getragen hat. Das heißt, sie gehen zum Verfluchten, zu dem Teil von Israel, das antichristlich ist, nämlich zum Antichristen. Komm du und sei König über uns. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Soll ich wirklich der Gesalbte, der Messias sein? So kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanons verzehren. Und da siehst du, sei Gewaltherrschaft, die ihr gegenüber den Gläubigen und gegenüber Israel aufrichten wird. Da ist die Teufelei, da ist die perfekte Darstellung, was hier letztendlich passieren wird. Und man muss das einfach nüchtern sehen. Er ist eine Ausgeburt dieses Fluches, dieser Donner. Er täuscht ja Vertrauen vor und in Wirklichkeit ist er eine Bestie. Und er wird das Mahlzeichen hervorbringen. Wisst ihr, und da haben wir uns auch geblufft. Da hat es so viele Kreise gegeben, die spekuliert haben. Wisst ihr, und das gibt was ganz Einfaches. Wenn ich dauernd rausgehe und sage, Vorsicht, 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 hier müssen wir irgendwas tun. Wir hatten das im Geschäft, wir hatten so eine Übung. Die kam zu oft. Und wenn du die Übung hattest, musstest du aufstehen, egal was du gemacht hast, dann bist du Treppe runtergelaufen, über den Sicherheitsgang, dann bist du auf die Straße, da bist du eine halbe Stunde gestanden, dann haben wir gesagt, sie können nicht wieder raufgehen. Es war eine Übung. Und das ist dann wieder passiert, kurz bevor ich wegging nach Stuttgart. Aber es war keine Übung, das brennt. Und da hast du gemerkt, die Gläubigen haben gesagt, ach, wieder Übung, sind in aller Gemütsruhe runtergeschlendert. Gell, ein paar hat gesagt, ich gehe gar nicht runter. Die haben gesagt, so ein Bluff, ich schaffe weiter. Wisst ihr, und so ist im Reich Gottes auch. Wenn du dauernd sagst, der Antichrist kommt, der Antichrist kommt, der Antichrist kommt. Die Endzeit kommt, die Endzeit kommt. Russland greift Israel an. Versteht ihr alle diese Dinge? Wenn er immer darüber spekuliert, und es passiert gar nie was, geschieht eine Abstumpfung. Plötzlich ist dir das egal. Du bist abgestumpft, du hast einfach keine Spannung mehr. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch bei der Zahl 666. Was haben wir uns gesagt? Hinter der Strichcode. Dann haben wir uns gesagt, www, Internet. Dann haben wir uns gesagt, die Taxi in Jerusalem haben 666. Die Vorwahl vom Herr Ortskern von Jerusalem ist 666. Es gab 100.000 Dinge, was 666 sein soll. Es wurde dargestellt, dass das Mahlzeichen, die Zahl, dass das aus der Ecke kommt. Aber wenn man das jetzt genau liest, den Text, dann sagt die Bibel, sie redet vom Mahlzeichen, sie redet von einer Zahl und vom Namen. Es sind drei Dinge, auf die wir aufpassen müssen. Und wir müssen es hier einfach nüchtern sachlich sehen, es sind diese Dinge, die uns letztendlich dann zur Falle werden können, wenn man hier nicht aufpasst. Aber es ist so, wir brauchen keine Angst haben, bevor das nicht kommt in dieser Form, brauchen wir keinerlei Angst zu haben, sondern wir müssen halt aufpassen. Ich habe zum Beispiel keine Angst, eine Karte zu haben. Aber wenn man jetzt mir sagen würde, von der Bank her, da gibt es Bestrebungen, wie man hat die Karte inzwischen zum Beispiel per Laser auf seine Hand, auf deine Stirn, würde ich es verweigern. Das ist gar keine Frage, selbst wenn es ein Vorläuferstadium wäre. Und da sind wir viel weiter, als die meisten wissen. Ich habe von der Bank so viel gesehen, hinter der Kulisse, das war schon letztendlich brutal. Aber das Ziel, das hier ist, das sehen wir jetzt, zum Beispiel auch die Gläubigen, die hier letztendlich ganz normal in dieser Welt an den Wohlstand gewöhnt sind, sie haben ein Problem. Und zwar Offenbarung 13, 17 zeigt nochmal ganz klar, dass er die Wirtschaft abriegeln wird. Wenn ich sehe, wie die Gläubiger außer Rand und Band sind, jetzt schon in diesem Vorläuferstadium, wo so ein bisschen DAX zusammenbricht, wo so ein bisschen Wirtschaftskrise kommt, die bei weitem noch nicht das Große ist, dann siehst du, dass die Gläubiger in keinster Weise innerlich geistlich vorbereitet sind und in keinster Weise ausgerichtet sind auf das, was kommen soll. Und die Bibel sagt nochmal ganz klar in Offenbarung 13, dass alle ihn anbeten werden, außer die, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Hier wird sich auch zeigen, wer wirklich wiedergeboren ist und wer nicht wiedergeboren ist. Wenn diese Phase auf uns zukommt, dann wird das schwierig. Offenbarung 13, 15 zeigt nochmal etwas, und zwar, dass er die Medien benutzt. Wisst ihr, man hat jetzt gesagt, das ist der Fernseher. Der Fernseher ist nur ein Vorläufer gewesen. Du hast heute über Internet und über Handy hast du so eine geballte Kraft an letztendlich Medien, und die Gläubige geht immer mehr in die Medien rein. Ist euch das aufgefallen? Ich habe ja versucht, wegen der Konkurrenz für Schlachter, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja nichts, das tut uns ja alles nichts. Aber die Gläubigen sind heute so weit, dass ihnen 100-mal ein Computer lieber ist wie ein Papierbuch. Man geht sogar so weit, dass man sagt, wir brauchen keine, zum Beispiel bestimmte Bücher nicht, wir haben sie ja als E-Book. Versteht ihr? Und da hört dann der Spaß auf. Wisst ihr, und wenn wir vor dem nicht mehr warnen, dann können wir aufhören. Weil die Gläubigen werden hier systematisch eingeseift und werden systematisch daran gewöhnt, dass genau das, was der Antichrist bringt, dass das ihr Normalfall ist. Und wehe, wenn das dann wirklich hervorbricht, dann werden wir mal sehen, was passiert. Und dann werden wir mal sehen, was die großen Theorien dann nur wert sind. Er wird natürlich, wenn man jetzt die Texte liest, er wird die Auferstehung nachahmen. Er wird versuchen, der Herr Jesus in jeder Weise nachzuahmen. Er wird auch in gewisser Weise die Wiederkunft nachahmen, da steht das Wort Parousie, sein Kommen. Er wird so sich geben, dass man denken wird, er ist letztendlich der Herr. Und es wird so täuschend sein, wenn hier jemand nicht klarer Blick hat für das Evangelium, klarer Blick für die Person Jesu und Jesus allein, dann geht er dem auf den Leim. Wisst ihr, ich sag's nochmal, gerade wegen Brüderkreise. Namhafte Familie der Brüderbewegung haben mit Heil Hitler unterschrieben, ich habe die Unterlage daheim. Und genauso sind die Pietisten auf den Leim gegangen. Die haben großteils von den Brüdern, wo wir heute diabolische Schriften haben, die haben mit Heil Hitler unterschrieben, sind Hitler auf den Leim gegangen, bis ein Kragerknopf. Versteht ihr? Das soll nicht passieren, wenn der Echte kommt. Sondern wir müssen uns von dem allem enthalten. Wir müssen beginnen, wirklich der Weg des Evangeliums zu gehen, dem Lamme zu folgen, wohin es geht, und nicht diesen Dreck auf uns wirken zu lassen. Und dieser Dreck wird so massiv kommen, dass man es kaum noch aushalten wird. Und dann sagt die Bibel in Jesaja 11, Vers 4, er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Das muss klar sein. Diese ganze antichristliche Herrschaft, die hier auftaucht, wird beendet werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Er wird ihn töten, wird ihn in der Feuersee werfen und er wird in der Hölle sein für alle Ewigkeit. Das heißt, wir haben es nur mit einer vorübergehenden Kampfsituation zu tun, die nachher letztendlich vom Herrn her vollkommen kontrolliert wird. Von daher kann ein Gläubiger völlig ruhig sein, er braucht sich überhaupt nicht aufregen, aber er muss die Warnung der Schrift beachten. Er muss im Geiste wandeln, dem Lamme folgen, wohin es geht, dass er hier nicht beschädigt wird. Wir haben eine symbolische Darstellung in Jesaja 27, Vers 1. An jedem Tag wird der Herr mit seinem harten und großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, ja, den Leviathan, die gewundene Schlange. Er wird das Ungeheuer töten aus dem Meer. Schattenbildliche Darstellung, wo der Herr Jesus dann endgültig diese Mächte vernichtet. In 2. Thessalonicher 2, 10 steht ganz klar, dass es für die Halbgläubige, für die Ungläubige zum Verderber werden wird. Und bei uns Gläubigen ist es ganz einfach, die Bibel sagt, wir müssen die Waffenrüstung des Christen anziehen, wir brauchen hier auch ein Stück Gabe der Geisterunterscheidung, indem wir keinem Geist nachgeben, der letztendlich nicht dem Lamme Jesus Christus das Wort redet, der nicht Jesus trägt. Hat Luther gesagt, der Geist, der Jesus treibt, das ist der Echte. In Christus, 1. Johannes 4, 4 sind wir sicher, solange wir in ihm bleiben. Johannes 14, 30, wo geschrieben steht, in mir hat er nichts, wenn er kommt, wird dort beschrieben. Sobald wir in Christus bleiben, sind wir in völliger Sicherheit. Aber etwas ist klar, im Daniel 7, 25 steht, die Heiligen des Höchsten werden zermürbt und werden zerrieben. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Wir werden durch die endzeitlichen Dinge, werden wir als Gläubige zerrieben. Wir werden zermürbt. Versteht ihr? Wir kriegen langsam immer mehr andere Religionen. Wir sind heute so weit, dass zum Beispiel Sekten, die früher als Sekte verschrien waren, Körperschaft des öffentlichen Rechtes sind. Die normale Gemeinde wird immer mehr in die Ecke der Sekte gedrängt. Das ist dieser antichristliche Geist. Das wird die Gläubigen erschöpfen. Das ist gemeint mit dem Ausdruck im Daniel 7, 25. Es wird sie zerräuben, sie werden müde werden. Sie werden resignieren. Ich kenne einen alten Bruder, der immer gekämpft hat im Reich Gottes. Seine Frau sagt mir vor kurzem, er ist müde geworden. Man wird müde. Lukas 21, 36. Darum wacht jederzeit und bittet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen, was gesehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das heißt zu Deutsch, wir müssen beginnen, gerade in so einer Phase, ohne auf diese viele Lehre zu achten, die teilweise grottefalsch sind, sondern ganz nüchtern sachlich, in dieser Phase gibt es bloß eines, letztendlich durchzukommen, dem Lamme folge, wohin es geht. Zu wachen, nüchtern sachlich. Wenn ich sehe, dass etwas kommt, das Jesus allein nicht mehr stehen lässt, dann gehe ich sofort in Deckung. Wenn man sieht, dass hier irgendwas kommt, das diese Charakterzüge des Antichristlichen hat, dann gehe ich ihm aus dem Weg. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir beginnen aufzustehen. Die Bibel sagt, wenn ihr das alles seht, auch das, wie sich zusammenbraut, wenn ihr die ganze Endzeitzeichen seht, dann erhebet eure Häupter. Wisst ihr, was Häupter erheben heißt? Als kein gesündigt hat, hat er auf der Boden gesessen. Das heißt nicht, dass ich jetzt in einer besonderen Erwartungshaltung sein soll, sondern Häupter erhebe heißt, dass ich in Ordnung bin mit Gott, dass ich Hebräer 10, 19 letztendlich realisiere. Dieses vollkommene Opfer, durch das ich durch den Glaube über den Herr Jesus den neuen Weg in den Himmel hinein Zugang habe und dann das vollkommene Opfer auf mich wirklich erhebe, mein Haupt. Ich brich mit jeder bewussten Sünde. Ich gehe diesen Medien, die uns hier beschmutzen, aus dem Weg. Ich gehe letztendlich einen Weg dem Lamme nach. Ich verteidige letztendlich auch die Botschaft Jesus allein, sein Blut allein. Und das ist dann der Punkt, wo man letztendlich vom Antichrist auch keine Angst haben muss. Man braucht dann auch nicht überlegen. Die Bibel sagt ganz klar, der Herr wird die Seine durchbringen. Er wird die Seine bewahren, wenn sie ihm folgen, wohin er geht. Und im Endeffekt ist dann die ganze Sache für uns zwar furchtbar, genauso furchtbar wie alle anderen Dinge, aber wir werden überleben. Und ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also müssen wir aufstehen, beginnen unsere Häupter zu erheben, dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Und dann habe ich keinerlei Sorge. Es hat jemand gesagt, der diese ganze Dinge auch bewegt hat, der im Dritten Reich unter durchging, der im KZ gelandet ist, sagte, der sicherste Platz auf der Welt oder mitten in so einer Verführung, es war immerhin ein Vorläufer vom Antichristen, der sicherste Platz ist letztendlich der Wille Gottes. Und ich denke, wenn wir im Wille Gottes sind, dem Lamme folgen, wohin es geht, dann brauchen wir keinerlei Angst haben. Da können wir durchgehen. Aber wir können die Zeichen nicht ignorieren und einfach tun, wie wenn es nicht wäre. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir für den Gnadetag. Du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut. Danke dir, dass du uns auch so deutlich warnst in deinem Wort vor diesen Verführungen, dass du uns auch ganz klar sagst, dass bevor du kommst und uns zu dir hinauf versammelst, dass wir diese Dinge noch sehen werden. Und du wirst uns bewahren, solange wir in dir bleiben, solange wir dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Und wir möchten dich allein in unserem Herzen haben als der Herr, der brennt in unserem Herzen wie bei dem Emmaus-Jünger. Möchte dir dem Lamm wirklich folgen, wohin du gehst. Und dafür danke ich dir. Amen.